Okay, fangen wir an mit dem Haie-Podcast.
Hier ist der Podcast der Kölner.
Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge des Kölner Haie-Podcasts. Heute reden wir ein bisschen über unsere Doku Unter Haien. Die erste Staffel ist ja schon veröffentlicht worden und ist gut eingeschlagen. Und heute haben wir die Produzenten bei uns zu Gast. Einmal Vassi Sevastos und Johnny Brunks. Grüßt euch.
Guten Morgen.
Grüß Gott.
Wie geht's euch?
Mir geht's bestens. Und wie geht's dir nach so einem kleinen Anpfiff vor der Kamera?
Ich weiß nicht, was du meinst.
Weißt du sehr wohl.
Mir geht's auch gut, ja, danke.
Schön.
Aber wie geht's dir denn?
Ja, jetzt wieder gut.
Jetzt wieder gut, ja?
Ja, ist immer, muss dazu sagen, wir haben etwas Schmutz hinterlassen auf dem Gang hier in der Geschäftsstelle und unsere Hauswirtschafterin Kremhilde hat das natürlich nicht gut gefunden und ich muss sagen, ich bin auch teilschuld dran, mit dem Puck ein wenig rumgespielt, das hinterlässt auch Schlieren, ja. Wie kommst du darauf, Basti?
Weil ich eben dabei war, wie Johnny und ich das gefilmt haben, wie du auch im Flur standest und versucht hast, der Situation zu entkommen.
Nee, entkommen nicht, ich habe mich gestellt. Ich bin ehrlich gewesen.
Einsicht ist der erste Weg zur Besserung.
Tobi, wie geht's dir?
Ja.
Hat gut. Er doch gerade gesagt, jetzt wieder gut.
Gut, ich wollte nur mal das Thema irgendwie ein bisschen aufweichen.
Der Johnny hört nicht zu. Gucken wir mal, was da für Antworten zurückkommen.
Nein, das war Freitagabend nach Feierabend, da haben wir hier einen Puck hin und her geschoben und das hat Spuren hinterlassen.
Konnte dann übers Wochenende noch schön einziehen hier am Boden, ne?
Ja, genau. Ja, Unter Haien, die erste Staffel, wie gesagt, veröffentlicht. Fangen wir aber mal von vorne an. Wie seid ihr überhaupt zur Filmerei gekommen? Basti, du fotografierst ja auch zum Beispiel. Wie kam es dazu überhaupt?
Sehr interessante Geschichte oder lustige Geschichte eigentlich. Ich bin früher mit, ich weiß nicht mehr, 15, 16 oder so mit einem Kumpel in Saturn gerannt und was man da halt immer so gemacht hat und bin dann da so lang gelaufen, dann stehen da immer diese, oder standen, ich weiß gar nicht, doch, die stehen heute auch noch da, diese tollen Angebotskramkisten da und hab dann da so ein Kameraset gesehen und dachte so, oh jo, die brauchst du. Völliger Quatsch, wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht wofür, weiß auch heute nicht, wofür ich die da gebraucht habe. Und hab die dann mitgenommen, zu Hause dann da stolz präsentiert, immer noch keine Ahnung gehabt, warum. Und und dann habe ich irgendwann, nachdem die dann, ich glaube, 2 Jahre bei mir rumlag oder so, als ich dann 18 geworden bin, jemanden kennengelernt, der in der Partyfotografie zugange war und der meinte, ja, hast du nicht auch mal Bock, willst du nicht mal mitkommen? Und ja, dann bin ich da mitgegangen, weil ich dachte, jo, ist doch cool, dann Fotojobs. Bin dann da mit dem in diesen Club rein und dachte so, ja, ganz okay. Bin dann 2, 3, 4 Mal und dann dachte ich, nee, doch nicht mehr okay. Und hab das dann eigentlich auch relativ schnell wieder drangegeben. Danach die Kamera auch irgendwie relativ schnell weggegeben, glaube ich. Und hab dann, glaube ich, 2016 war es, glaube ich, wieder so ein tolles Angebot gesehen, musste dann ja eine bessere Kamera sein als damals, deswegen habe ich dann da wieder zugeschlagen und da war es dann irgendwie so, weil du natürlich auch immer mehr mit dem Handy dann gemacht hast an Fotos und sowas, dass ich schon mit der Kamera was gemacht habe und dann meine ganzen Freunde damit penetriert immer und meint so, ja, wenn wir abends was machen, ich nehme die Kamera mit und alle, oh nee, und lass mich in Ruhe und ja, so kam das dann irgendwie und irgendwann ist es dann immer mehr geworden und habe dann eben auch noch unter anderem den Mo kennengelernt und mit dem dann ziemlich viel gequatscht und da kam es dann eigentlich so, dass ich dann da irgendwie so in die Fotorichtung so reingerutscht bin, was dann arbeitsmäßig auch war und bin dann da irgendwie hängen geblieben und habe da so ein bisschen mein Zuhause gefunden.
Zur Erklärung, Mo Torres. Ne?
Das wollte ich auch gerade sagen.
Sorry, ja, das ist für mich so, es ist so im Kopf, für mich ist es
ja, also
der
Mo. Der Name Mo ist unseren Fans ja eher als Mo Müller.
Okay, dann Mo Torres und nach Mo Torres kam dann irgendwann Mo Müller.
Gut.
John, bei dir?
Ja.
Wie bist du zur Filmerei gekommen?
Ja, da muss ich erstmal zurück in meine Kindheit gehen. Hol ich ganz weit aus. Nee, ich habe tatsächlich damals schon als Kind, war ich immer filmbegeistert und habe dann irgendwann mal die alte kleine Digitalkamera von meinen Eltern entdeckt, die da mal in die Hand genommen, damit Blumen fotografiert und Bienen und all das, was man halt so am Anfang macht. Hab dann auch damit kleine Filme mit meinen Freunden gedreht. Dann haben wir auch Stop-Motion-Videos gemacht mit kleinen Lego-Figuren. Und
ja, Klassiker.
Ja, ich meine, womit man halt so anfängt, ne? Und dann hat man seine ersten Kontaktpunkte mit dem Film in der Fotografie und dann hat mich das ganze Thema auch eigentlich mein Leben lang begleitet. Wollte immer in die Filmindustrie irgendwie. Hab damit, ich glaube, 14 meine erste Spiegelreflexkamera auch bekommen. Damit dann auch recht viel gemacht. Hab das dann so ab 16 intensiver auch verfolgt. Bin mit 18 dann auch in die weit bekannte Partyfotografie eingestiegen.
Auch? Das ja, wusste ich gar auch. Nicht. Geil. So die Einstiegsdroge.
Ja, das ist die Einstiegsdroge, wenn man es so nennen möchte.
Schön morgens bis 7 im Club
hängen. War eine sehr wilde Zeit, muss ich sagen. Ne? Um 2 in den Club, um 7 nach Hause. Natürlich immer nüchtern, weil...
Dann noch Bilder bearbeiten aber?
Ja, nee, damals hat man die noch nicht bearbeitet, Thomas.
Ja, du musstest aber unten doch immer Logo drauf klatschen, für wen du da fotografiert hast.
Nee, das haben die tatsächlich, wir hatten da so einen Daten-Upload, da haben die das selbst drauf geklatscht. Nee. Das war richtig Hightech zu der Zeit.
Aber dann war ich beim Falschen.
Kommen wir von dem Thema weg. Partyfotografie, habe ich dann auch recht schnell gemerkt, macht keinen Spaß. Oder ist zumindest nicht das Richtige für mich. Bin dann nach der Schule, das war, ich muss dazu sagen, ich bin 24, ich habe 2015 mein Abi gemacht. Habe dann danach mich selbstständig auch recht schnell gemacht mit der Fotografie und der Videografie. Und ja, habe dann alles mal so ein bisschen probiert von Hochzeiten, auch wieder über Events, bis ich dann hier gelandet bin, bei euch, den Hain, im Jahr 2018, 19. Damals beim Media Day hier eingestiegen, beziehungsweise ich habe den Johnny beim DEL Media Day kennengelernt. Da sind wir auch recht gut miteinander klargekommen, muss man sagen. Wir sind ungefähr im selben Alter, haben uns da amüsiert und dann war auch recht schnell klar, dass wir zusammen mal hier was für die Haie machen wollen. Hab dann bei den ersten Spieltagen hier mal gefilmt, hier und da mal was zusammengeschnitten, den Jungs gegeben, damit die das mal auf ihren Kanälen bespielen können. Und seitdem bin ich hier so ein bisschen Haus- und Hof-Videograf. Ja.
Wie wir zu den Haien gekommen sind, gut, dass du fragst, Tobi. Er erzählt einfach immer von selber direkt alles. Aber ja.
Ist so gut.
Initiative.
Dann willst du jetzt bestimmt auch wissen, wie es bei mir war, oder?
Nee.
Okay. Dann erzähl doch
natürlich.
Das war Winter Game. Letztes Jahr war das, ne?
2019, ja.
19 war das. Boah, das ist auch schon gefühlt wieder Ewigkeiten her.
Das ist ein Jahr her.
Prä-Corona.
Anderthalb Jahre.
Und als ich dann, oder ich verfolge Haie halt auch schon, die Haie, Entschuldigung, grammatikalisch muss es ja richtig sein, schon eigentlich immer. Und als ich dann gehört habe, dass im Rhein-Energiestadion die Haie gegen Düsseldorf spielen, war für mich so irgendwie klar, okay, wie auch immer, ich will dahin, ich will das fotografieren. Wusste jetzt nicht, wie ich das anstellen soll, weil ich irgendwie jetzt nicht die entsprechenden Leute kannte, um zu sagen, jo, die kannst du jetzt fragen und dadurch klappt es dann irgendwie. Und habe das dann irgendwie allen möglichen Leuten auch erzählt. Und irgendwann habe ich dann halt, ich glaube eine Woche vorher, ich saß dann immer schon da und dachte so, oh, nee, das kommt immer näher und irgendwie klappt das nicht. Und alles klar, dann kaufst du dir irgendwann noch Tickets und guckst dir das so an. Und dann kam aber eine Woche vorher, habe ich einen Anruf gekriegt, abends um 11 vom guten Thorsten und war dann so, nächste Woche, ich weiß, was war das nochmal für ein Tag, ich weiß gar nicht mehr, dann und dann an dem Tag, hast du da was vor? Ich so, ja, nee, ich gehe dann wahrscheinlich Wintergame gucken. Ja, du gehst da fotografieren. Ich so, wie, abends um 11, dachte ich, ja, du erzählst mir jetzt irgendwas, damit ich gut schlafen kann. Nee, und dann war das wirklich so und dann waren wir irgendwie 2 Tage später dann das erste Mal im Stadion und haben dann da uns eben getroffen und haben dann so ein bisschen dann über die Woche und den Tag gequatscht, wie sowas aussehen könnte. Ja, und auf einmal stand ich dann eben dann beim Wintergame da und habe fotografiert und dachte so, okay, hat dann doch geklappt und ja, so kam das dann. Und dann waren wir dann eben irgendwie, ich glaube, gegen Ende der Saison, kurz vor den Playoffs, die letzten Spiele eigentlich immer zusammen schon bei den Spielen, haben dann Foto-Video gemacht. Dann in den Playoffs hat sich das noch intensiviert, weil die Playoffs dann mit dieser Serie gegen Ingolstadt da ja auch relativ interessant verlaufen sind und sich das irgendwie sehr, sehr gut angeboten hat und bildtechnisch auch ja, überragend war eigentlich, was man da rausholen konnte, weil du halt von ja, negativ bis positiv, extrem positiv alles dabei hattest. Und jetzt sitzen wir hier. Und
Tobi, wie bist du denn zu dir reingekommen?
Erstmal ist wichtig.
Mit dem Auto.
Mit dem Auto, sehr gut.
Oh Gott, oh wei, sorry, ich muss los. Aber ich habe gehört, der Tobi, das hat er mir, glaube ich, irgendwann mal erzählt in so einem Nebensatz, wie er zur Fotografie und Videografie gekommen ist. Der war früher auf der Kirmes unterwegs bei sich.
Ja, in der Heimat,
genau. War so Kirmesfotograf.
Ja, ja. Wir haben damals Veranstaltungsradio gemacht und da haben wir hatten wir auch eine relativ üppige Webseite und haben dann immer Galerien hochgeladen von den neuen Attraktionen und dann habe ich dafür Fotos gemacht halt, ja.
Also nur klassisch von den Attraktionen oder
ja, auch? Ja, also Markttreiben und was so los ist und um die Leute da den Kirmes schmackhaft zu machen. Also ja, immer neue Bildergalerien und es gibt ja auch einen traditionelles Festprogramm und da gibt es mehrere Punkte, Festpunkte sozusagen, ein Fassanstich und sowas alles und da habe ich immer dann Fotogalerien gemacht 2007.
Ist er losgerannt und hat draufgehalten. Kann man die Bilder noch irgendwo sehen?
Nein.
Schade.
Das glaube ich dir nicht. Die Webseite so an sich gibt es nicht mehr. Nee.
Aber die Bilder hast du bestimmt noch irgendwo.
Auf irgendeiner Festplatte.
Gucken wir nachher nochmal.
Ja, können wir machen. Falls man sich wundert, warum es so rauscht, dröhnt im Hintergrund, der Eismeister mäht den Rasen.
Entschuldigung, können Sie bitte aufhören damit? Wir nehmen gerade auf, falls sich das nicht stört. Danke.
Ja, Unter Haien ist entstanden, die Doku über die Kölner Haie. Ihr habt exklusive Bilder gedreht. Letzte Saison. Wie kam es zu diesem Gedanken? Schwebte der Gedanke immer schon so ein bisschen mit? Okay, wir sind hier Videografen, es wäre ja cool, eine Doku zu machen. Ich glaube auch gerade in Zeiten von anderen Sportdokus, die auch in den letzten zwei Jahren sehr ja, nach oben geschossen sind, war die Überlegung, glaube ich, schnell klar, oder?
Es war ein Mittwochabend, das weiß ich schon ganz genau, letzten Sommer. Da war ich beim Kollegen, wir haben Tischtennis gespielt und dann kriege ich einen Anruf und unbekannte Nummer. Ich denke mir, ja, wer ruft mich jetzt an? Ne? Dann gehe ich dran und dann, hallo, Philipp Walter von den Kölner Haien hier. Und dann war ich erstmal kurz verwirrt, weil bis dato hatten wir nicht so viele Kontaktpunkte mit dem Philipp. Also man hat sich gegrüßt, aber man hat bisher nie so wirklich den direkten Austausch mit ihm gehabt. Ja, Philipp Walter ruft mich an und fragt mich, ja, wie sieht's mit nächster Saison aus? Seid ihr da auch noch am Start oder bist du da auch noch am Start? Wir haben hier gerade so einen Gedanken bezüglich einer Doku. Hättest du zufällig Lust, sowas umzusetzen? Habe ich gesagt, ja, klingt im ersten Moment eigentlich ganz geil. Das hatten wir tatsächlich in der vorigen Saison auch schon mal kurz überlegt, ob wir aus dem Material, was wir halt hatten, was zusammenschneiden wollen. Hat dann aber halt einfach storytechnisch alles vorne und hinten nicht zusammengepasst. Dementsprechend kam die Idee mit der Doku von Philipp dann ganz gut. Dann hat er mich noch gefragt, ob mir noch wer einfällt, den man da jetzt irgendwie mit einbinden könnte. Da hat er halt gesagt, der Basti, wir waren ja eh zusammen unterwegs, das könnten wir auch eigentlich zur Zeit machen. Und dann denke ich mal, hatte Philipp auch mit dir gesprochen, Basti, im Anschluss.
Richtig.
Richtig, super. So kam das Ganze dann. Dann hat man sich zusammengesetzt, über das Projekt gesprochen, mal die Vorstellungen ausgetauscht. Und so kamen wir dann recht schnell auch auf einen Nenner und waren dann auch überzeugt davon, das Ganze so in der Saison durchzuziehen.
Ja, ist ja sehr gut angelaufen. Die Intention war ja, hinter die Kulissen zu blicken. Ich glaube, das hat auch noch so die eine oder andere Hürde mit sich gebracht am Anfang, oder? Wenn man so im Mannschaftskreis, wurde das gut akzeptiert am Anfang?
Also du kannst dir das halt erstmal so vorstellen, wie wenn du als Neuer in eine komplett neue Schulklasse kommst, die gefühlt seit immer zusammen ist. So klar, da unten kommen auch neue Spieler, da gehen welche. Aber erstmal ist das so, okay, du kommst da jetzt rein und dann gab es halt auch so eine Vorstellung, wo das eben der Mannschaft erklärt wurde und wir kommen dann in die Kabine rein und haben das dann auch ja mitgefilmt, wie man ja in dem Trailer, glaube ich, war das, gesehen hat, der ganz am Anfang rauskam. Und dann stehst du erstmal da vorne. So, und alle gucken dich an und Okay, ja, und dann wurde halt, Mike Stewart hat ja dann erklärt, was eben das Vorhaben ist, und ja, und dann irgendwann meint er dann so, es war vorher dann irgendwie abgesprochen, dass er, glaube ich, nur quasi was sagt, und damit das halt relativ schnell, weil es vorm Training war, relativ schnell abgearbeitet ist, er das kurz erklärt und dann ist gut. So, und dann, ja, alles klar, top. Und dann stehen wir da und irgendwann sagt er, ja, was wollt ihr denn dazu sagen?
Ja, Johnny, sag mal was.
Johnny, sag mal was, so. Ja, und dann Johnny dann, okay, ja, er dann irgendwas gesagt. Und
auf Englisch?
Und dann dachte ich halt so, okay, dann war es das jetzt sowieso, weil einer von unserer Seite hat was gesagt und er hat ja auch was gesagt und unsere Seite war ja schon mehr als eigentlich geplant. Ja, und dann kommt, ja, Basti, und was sagst du dazu?
Oui.
Oui, genau, also so gar nicht drauf vorbereitet, und er hat eigentlich ja auch alles schon gesagt und im Grunde hat er auch nur wiederholt, was Mike gesagt hat. Ja,
ich habe quasi seine Worte nochmal zweimal genau gleich wiedergegeben.
So halt, weil es halt so komplett ungewohnt war, und ich stehe dann so und habe mir dann irgendwas zusammengestammelt da und überhaupt nicht klargekommen, und irgendwann gehen wir da raus, als es dann fertig war, und dann so gucke ich Johnny an und ich dachte so, ich glaube, das war jetzt gerade einfach unfassbar schlecht so. Und
ja, die müssen uns halt echt für Idioten gehalten haben, ne? Weil wir standen da wie so zwei Sträflinge an der Wand und müssen erklären, warum wir...
Don't stand on the shark. Don't stand on the shark.
Genau.
So, und dann standen wir da nur neben dem Teppich so, okay, aufpassen, dass wir nicht da drauf treten. Und ja, und dann, wir kannten halt ja auch schon einige aus der Vorsaison. Dadurch war der Einstieg dann jetzt nicht ganz so schlimm. Du hattest dann schon so ein paar Anhaltspunkte, wo man sagen konnte, okay, du hast mit denen dann sowieso gesprochen und hattest dann schon so einen Bezugspunkt irgendwie. Und ich glaube, dass wir das dann am Ende irgendwie ganz gut hinbekommen haben, dass wir da jetzt nicht als Fremdkörper gewirkt haben. Und es hat bei dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen länger gedauert als bei dem anderen, dass er das irgendwie ja annimmt, dem Ganzen offen gegenübersteht, weil man muss halt auch dazu sagen, in der Kabine, ne, das ist deren Zuhause am Arbeitstag, und da benehmen die sich, ich sag jetzt mal, wie sie wollen, dass es alles, was da passiert, bleibt da. Und ja, und auf einmal kommen da halt zwei Burschen rein, die mit der Kamera in der Hand da rumlaufen und immer draufhalten. So, ich kann mir vorstellen, dass es auch im ersten Moment total ungewohnt ist und du halt dann erstmal nicht mehr du selber bist und dich vielleicht verstellst irgendwie.
Ja, dazu muss man halt auch noch sagen, dass in dem Moment auch Mike Stewart einfach eine riesen Rolle gespielt hat. Das will ich auch nochmal ganz klarstellen, weil wir hatten vorab auch ein Gespräch mit damals noch Mark Mahone, sportliche Leitung, mit Mike Stewart und Philipp Walter, in dem wir auch Mike Stewart vorgestellt worden sind. War auch für uns, sag ich mal, wir waren nervös.
Aufregender Tag.
Weil tatsächlich ja man am Ende sagen muss, so ein Projekt steht und fällt mit dem Trainer. Wenn der Trainer sagt, ich lasse euch nicht rein, dann macht das alles keinen Sinn. Mike wiederum war da von Anfang an sehr offen, hat gesagt, klar, wir ziehen das jetzt durch. Wenn wir es machen, machen wir es richtig. Hat sich dann auch im Laufe der Saison genauso gezeigt. Gut, wie das dann weitergelaufen ist, ist ja erstmal an dem Punkt egal, sondern ich denke, da muss man einfach nochmal ganz klar Props auch an Mike rausgeben, dass er uns das so ermöglicht hat.
Props. Wow, hör mal, jetzt.
Zuhörst, das
jetzt
geht an dich.
Boah, jetzt haust du aber raus hier.
Nee, das wollte ich nur mal klarstellen. Und wie Basti gesagt hat, am Anfang war das schon ungewohnt, weil ich meine, man hat ja auch nicht nur die Spieler, man hat auch das Trainerteam drumherum, man hat die Betreuer drumherum, man trifft halt auf ganz viele neue Gesichter, wo man auch nie so weiß, wie stehen die jetzt zu dir. Es geht nicht darum, dass man von jedem gemocht wird, aber zumindest akzeptiert in dem Moment, ne? Das war im ersten Moment auch für uns total ungewohnt. Wir haben uns auch Mikes Satz in seiner Ansprache an die Mannschaft war, they're gonna be a fly on the wall. Das war auch so mit unserem Motto über die Saison weg, fly on the wall, sprich Fliege an der Wand. Wir sind da, aber nicht aktiv Teil des Geschehens.
Ja.
Ne, das hat man dann ja auch später gesehen. Story können wir gleich nochmal erzählen, wie ich aus der Kabine geflogen bin.
Auf jeden Fall.
nee, aber das war im ersten Moment wirklich für uns so, man muss sich einfach eingliedern. Ne? Also Du kannst nicht da hinkommen und dann auf einmal anfangen, dein Revier zu markieren. Du kommst da in ein bereits markiertes Revier und musst dich da irgendwie eingliedern. So.
Aber definitiv, wie Basti gesagt hat, im Laufe der Zeit wurden auch alle mal offener. Was vielleicht ganz lustig war, ist, dass man beim einen oder anderen nie so ganz sicher war, ob der jetzt so offen dafür war. Wenn man jetzt, kann man jetzt im Nachhinein auch so sagen, der Hanowski zum Beispiel, der dann immer gesagt hat, pack die Kamera weg, wo sich dann im Nachhinein aber auch echt gezeigt hat, dass er das immer noch Spaß gemacht hat.
Aber und du stehst halt dann echt da, er sagt, er guckt dich an mit relativ normalem Ton und du gehst dann erstmal davon aus, er ist jetzt auch ein Kerl und du, also ein Typ so, und dann steht er vor dir, packt die Kamera weg und du denkst so, wie meint er das jetzt so genau, ne? Ist das jetzt ernst oder ist es nicht so? Und dann erstmal so, ja, okay.
Dann gibst du halt auch erstmal nach, weil du die Leute ja auch noch nicht so gut kennst.
Ne? Dann dreht er sich um und du nimmst die Kamera wieder hoch und dann guckt er jetzt, ja, lass mal drauf, okay. Also es war schon das ein oder andere Lustige passiert da, ja.
Aber ich glaube, die erste Folge, die dann rauskam, die hat auch gezeigt, was ihr dann im Endeffekt dort macht. Hat das noch zur Lockerung, sage ich mal, beigetragen? Oder?
Ja, also was für uns in dem Moment sehr unerwartet war, oder sage ich mal, was auch in der Folge am meisten herausgestochen hat, waren die privaten Einblicke bei Mike, die wir einfach hatten. Ich erinnere mich noch an, das war ein Spieltag und ich glaube, der Pressesprecher der Haie hatte noch an dem Tag mit ihm gesprochen, was man denn da gegebenenfalls machen könnte mit ihm, um halt vielleicht etwas privatere Einblicke zu geben. Da war erst die Überlegung, weil er halt auch, glaube ich, geschichtlich ein sehr großer Fan von Geschichte ist, dass man mit ihm im Museum geht und so, wo er dann aber irgendwie gesagt hat, nee, Schwachsinn, wieso? Die Jungs kommen morgens um 6 zu mir, ich stehe auf, die filmen mich beim Frühstück, wie ich zur Arbeit fahre und meinen Arbeitsalltag. Und das war für uns wirklich unerwartet, was uns aber auch dann nochmal gezeigt hat, okay, das Projekt, das wird auch jetzt wirklich so umgesetzt, wie wir es wollen. Ne? Und in dem Moment haben wir dann auch gespürt, dass das auch so akzeptiert wird vom Trainer, von der Mannschaft. Und ich meine, wir haben mit Maller in der ersten Folge bei ihm zu Hause am Frühstückstisch mit den Kindern, mit der Frau gesessen. Das hat auch nochmal gezeigt, wie die uns vertrauen. Also Prämisse am Anfang war ja immer, dass wir verantwortlich mit dem Material umgehen, dass nichts davon in irgendwelche andere Hände gerät, dass das komplett bei uns bleibt und alles, bevor es rausgeht, über euren Tisch hier geht.
Ja, definitiv. Dafür habt ihr ja auch Einblicke in einen Eishockey-Club hinter die Kulissen, wie gesagt, auch in die Kabine. Das ist halt schon sensibel, ist ganz klar.
Logisch, ja. Hast du gut gesagt, das ist...
Ich denke, eine entscheidende Rolle hat dabei auch einfach unsere Aufstellung gespielt, weil wenn man jetzt von einer Doku redet und sich Produktionsfirmen wie Netflix oder Amazon Prime anguckt, die kommen da halt mit Kamerateams. So, und bei uns war das jetzt von Anfang an klar. Ich habe das öfters in Kommentaren gelesen, so Kamerateam und so, aber wenn man es genau nimmt, es sind nur Basti und ich. Und in manchen Situationen waren es auch nur einer von uns. Da gibt es kein Kamerateam drumherum, da gibt es keinen Soundmenschen, das sind wirklich nur wir zwei, die halt wirklich versuchen, so unauffällig wie möglich da irgendwie rumzuschleichen. Und ich denke, das war einfach auch nochmal so ein Ding, womit wir auch Vertrauen schaffen konnten, dass wir irgendwo auch menschlicher oder annäherbarer waren als jetzt, sage ich mal, ein klassisches Kamerateam, was du losschickst. Ne? Also uns ist immer wichtig, dass es auch persönlich bleibt, dass es menschlich bleibt, ne? Dass wir nicht, wenn... Ja, keine Ahnung, irgendwer kriegt auf die Fresse, schlägt die Tür vor dir zu und du gehst trotzdem rein. So, das machen wir nicht. Also irgendwo muss es halt einfach menschlich bleiben und ich denke, daher kommt noch dieses Vertrauen, was wir von der Mannschaft kriegen und vom Trainerteam.
Ja, es gab ja mit Sicherheit einige lustige Situationen, ein paar davon oder die überhaupt, die öffentlich ist, sage ich mal, wo du rausgeflogen bist.
Ich bin so dankbar dafür, dass das passiert ist, weil das einfach ein unfassbar guter Trailer war und so einfach dieses Bild, das war schon top, vor allem in dieser Situation, weil es halt in diese Gesamtsituation mit diesen ganzen Niederlagen einfach so unfassbar gut reingepasst hat und ich glaube, ich werde das auch so schnell nicht vergessen, wie Johnny dann aus der Kabine rauskam, so mit hochrotem Kopf und dann vor mir steht, Basti, ich bin gerade aus der Kabine geflogen. Und ich so, die sind doch gerade erst reingegangen, was hast du, also du denkst halt erstmal so, okay, was hast du angestellt, weil egal was war, wir waren halt vorher immer da drin, ne, und er dann mit so einem roten Kopf dann da vor dir steht und dann so, ja, Mike hat mich einfach rausgeschmissen. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Nicht die Tatsache, dass ich rausgeflogen bin, sondern dass du vor allen aus der letzten Ecke quer durch die Kabine gehen musst und dann da, okay. Und dann war noch so, die zweite Frage, glaube ich, danach war erstmal, was hast du gemacht? Und dann, hast du es aufgenommen? Also ja. Das war mir in dem Moment irgendwie wichtiger.
Und dann kam mir schon das Lächeln ins Gesicht.
Und dann war so, ich hab's drauf, ich hab's drauf. Und ich so, okay, gut, dann kannst du jetzt wirklich erzählen, was passiert war. Aber ja, war schon also, gut, oder?
Ja, um es mal aus meiner Sicht zu schildern, um vielleicht auch den Kontext nochmal zu geben. Anfang der Saison hat Mike gesagt, es wird die Momente in der Saison geben, wo man mir auf die Fresse hauen wird oder uns.
Ja.
So, das wird es einfach geben. Das ist ein Sport, so Sport ist impulsiv. Und so kam es dann ja auch. Ich glaube, das war das Spiel gegen Bremerhaven. Ich glaube, wir lagen am ersten Drittel 2-0 zurück. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Könnte sein, ja.
Und genau, ich war in der zweiten Drittelpause war ich drin, in der ersten nicht. Und ich bin bewusst in der ersten nicht reingegangen, weil wir da schon zurücklagen. Und ich weiß dann auch, ich konnte das zu dem Zeitpunkt auch abwägen, wann geht man rein, wann nicht. Ich glaube, dann hat man, glaube ich, sogar 2-1 im zweiten Drittel gemacht. Da dachte ich so, ja, okay, kannst du mal machen. So, dann gehst du mal mit rein. Mike war aber wegen, ich weiß nicht genau, was es war. Auf jeden Fall war er sehr angefressen. Und ich hatte mich hinten zum...
Du saß beim Ugi
genau, beim in der Ugi, Ecke. Beim Ukbekele saß ich hinten in der Ecke. Und man muss sich halt vorstellen, so, man will natürlich nicht auffallen. Ich stand halt an der Wand. Und um noch auffälliger zu sein, habe ich mich auf den Boden gehockt. So, und dann meint, guckt der Ugi mich an und fragt mich, Johnny, was machst du da? Weil neben ihm der Platz war quasi frei. Er meinte, ja, setz dich doch einfach hier hin. Ich so, ja, okay, menschlich gesehen, ne? Danke.
Im Nachhinein ein Fehler.
Weil, Mike kam schon fluchend in die Kabine rein, hat sich noch über den Ventilator aufgeregt, der im Hintergrund lief, weil ein Spieler seine Handschuhe drauf getrocknet hat, den erstmal ausgesteckt hat, mich zu dem Zeitpunkt nicht gesehen. Ich habe den Kommentar irgendwo gelesen, als ob der das Kamerateam nicht gesehen hat. Nein, er hat mich nicht gesehen. Erst als er dann seine Rede angesetzt hatte, hat er mich gesehen, hat mir einen Blick zugeworfen, der schon gesagt hat so, ist das gerade dein Ernst? Und dann, alles Weitere sieht man auf der Kamera.
Ja.
Dann, would you get the fuck out of my lock? Dann bin ich rausgeflogen. Wie Basti gesagt hat, es war im Nachhinein nicht das Unangenehme, dass er mich rausgeworfen hat, sondern einfach, dass mich gefühlt 20 Spieler anschauen. Und,
es war nicht nur gefühlt, es war so. Um das einfach nochmal klar zu sagen.
Und ich aus der Kabine rausgehe, zu Basti gehe und sage, fuck.
Ja, komm, aber er ist doch danach genau, angekommen also,
um
und hat.
Um das auch nochmal dann vielleicht auf einen guten Ton enden zu lassen, nachdem oder während die Jungs dann auch wieder aufs Eis gegangen sind, kamen mindestens 3 Spieler zu mir auf dem Weg zum Eis und meinten: Ey, Jung, nimm's nicht persönlich, das ist der Sport. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut, dass. Wer war denn das?
Ja, der Brandello, also ja, Thomas Brandl kam, mir, ja.
Hat mich an die Schultern genommen, hat gesagt: Warst du in der ersten Drittelpause drin? Nein. Er so. Gut, okay, das musste ich nur wissen. Und dann hat er auch nochmal gesagt, hier, nimm's dich persönlich, ne?
Ja, und dann kam ja Mike nachher nach dem Spiel genau, noch zu uns und meint, ja, ich will mich nicht entschuldigen dafür, aber ne, es ich war in dem Moment einfach gesagt. Falsch. Ich hab euch lieb, Jungs. Und dann war zumindest ein bisschen für den Moment war es wieder gut. Übernächster Spieltag oder so war es dann nur halt in dieser Niederlagenserie auch, ja. Also wir müssten jetzt, weil Johnny hat ein Mikro auf der Kamera und ich nicht.
Ja.
Und in der Kabine durch die Lüftung ist halt schon ein bisschen lauter. Und dann, Johnny, eigentlich müsstest du jetzt wieder da rein, weil wir brauchen... Nee, ich gehe da nicht rein. Hier, nimm mein Mikro, geh du da rein. Und ja, alles klar. Und dann habe ich dann so ein bisschen mit Tricks gearbeitet. Dann da habe ich dann da... Also da ist ja, sieht man ja, da wo Mike vorstand quasi, ist ja diese Mauer. Und quasi dahinter ist ja die Küche.
Ja, ja.
Und ich habe mich dann in der Küche versteckt, als ich gemerkt habe, dass jetzt der Coach drin ist und anfängt zu reden, bin ich dann rausgegangen, hinter dieser Mauer stehen geblieben, habe dann da seitlich vorbeigefilmt, bin dann wieder in die Küche gegangen, der Coach ist in seine Kabine zurück und ich bin rausgegangen und Johnny dann nur und, ja, war ein bisschen tricky, aber alles gut, ja, okay.
Ja, ich sag mal so, das hat halt einfach einen bleibenden Eindruck hinterlassen, ich meine, Mike hat sich entschuldigt, das ist gar kein Vorwurf, ne? um das auch klarzustellen. Das ist einfach nur...
Das ist Teil des Geschäfts halt, ne? Das war vorher klar.
Man kennt es vielleicht auch, also ich persönlich kannte das Sportgeschäft nicht so intensiv wie vielleicht manch anderer Kameramann, der schon länger da arbeitet, aber es hinterlässt halt auch erstmal einen Eindruck bei dir, ne? Und du fühlst dich halt auch erstmal schuldig irgendwo, dass du dem jetzt quasi da, oder dass du nicht diese Fly warst,
das,
ne?
Das hat bei dir scheinbar einen richtig bleibenden Eindruck hinterlassen, weil als wir dann Weihnachten mit auf Auswärtstour gefahren sind, ist der Johnny ja mit den Betreuern gefahren, ich wäre mit dem Team und die Betreuer fahren halt ja immer direkt in die Halle dann und räumen alles aus und wir waren dann halt, weil es jetzt keine so lange Strecke war, waren wir dann schon im Hotel und hatten schon alle eingecheckt und Johnny kam dann irgendwann auch zum Essen abends dann dazu und meinte, hast du schon das Zimmer? Ich so, ja. Weißt du, wo unser Zimmer ist? Meinte, nee, ist ja zweite Etage, aber das ist das Unwichtige. Mike ist genau gegenüber von uns. Nein, ernsthaft jetzt. Wirklich, ich so, ja, ernsthaft. Oh shit. Also da war dann, kam das dann wieder so ein bisschen.
Das ist witzig, weil das erinnert mich an ein Trainingslager aus meiner Heimat. Aber damals den KSV Hessen Kassel betreut, medial, und da waren wir einmal mit im Trainingslager und haben auch eine Doku gemacht über das Trainingslager. Ja, und der Trainer, das war so ein Waldhotel und unser Zimmer, mit einem Kumpel von mir, wir beide haben das gefilmt und gemacht. Und unser Zimmer war halt auch direkt neben dem Co-Trainer-Zimmer. Und deswegen kann ich das nachvollziehen. Das ist dann nicht so angenehm.
Ja, was heißt nicht angenehm?
Es war natürlich locker, klar, aber irgendwie.
Es war irgendwie so Ironie des Schicksals bei uns, dass wir einfach genau gegenüber von Mike das Zimmer dann hatten und Johnny dann halt erstmal dann, weil er ja auch noch länger in der Halle war, er war dann länger unterwegs und dann hatte Hunger und er kam dann an und dann so. Nein.
Nein, also das klingt jetzt alles so, als hätte man Angst vor. Nein, ich würde es nicht Angst nehmen, ich würde einfach Respekt. So, man hat Respekt vor der Arbeit. Man will natürlich niemandem dazwischen fuschen, man will niemandem auf den Sack gehen, um es auf gut Deutsch zu sagen. Und man hat da auch vielleicht irgendwo einfach ein bisschen überspielt, ne? Aber es war halt einfach dann auch lustig.
Es war irgendwann halt auch einfach lustig. Ein
Running Gag, ja.
Also, und dann, was, ich glaube, bei der ersten Folge war das, um noch so eine Anekdote irgendwie zu nennen. Was wir ja auch hatten, dass, ich weiß gar nicht, ist es aufgefallen, das ist keinem aufgefallen. Ach, ja. Wir hatten irgendwie 20 Korrekturschleifen und haben uns das Ding 100-mal angeguckt, weil du halt ja vor der Abgabe quasi das Ding perfekt haben willst und alles nochmal genau angeguckt hast. Scheinbar haben wir es nicht so genau angeguckt, dann sind wir aber zu der Abgabe gegangen, haben das dann gezeigt. Ja, alles cool und wir haben nur zwei ganz kleine Änderungen. Wir setzen die um, wir wollten es gerade final exportieren. Und dann sitzt Johnny da, Moment, wir müssen nochmal zurückgehen. Das war in der Kabine, wo Maller und Dominik sich unterhalten haben. Und dann, Moment. Und du siehst im Hintergrund nur, wie ein Spieler aus der Dusche kommt und genau zwischen der Bankkante und der Hose, die da hing, war halt so ein Stück frei. Und genau da
konnte man halt
intimere Bereiche sehen. Und das ist halt dann wirklich erst im eigentlich schon fast zu spät aufgefallen, aber noch gerade rechtzeitig, weil wir gerade final wirklich exportieren und hochladen wollten dann.
Man kann nicht sagen, welcher Spieler es war, aber es war einfach nur saulustig.
Johnny hat sich das erst nochmal angeguckt
beim nächsten Spiel. Auf diesem riesen Bildschirm, auf dem wir geschnitten haben, der wirklich nicht klein war, ist niemand von 20 Augen, hat kein Auge gesehen.
Ja.
Und in der letzten Korrekturschleife fällt es uns auf, ey,
da war was. Im Bild.
Ich meine, im Endeffekt so, wir haben es ja dann auch ausgeblurrt. Ich denke, die erste Folge wird jetzt auch durchaus nochmal ein paar Klicks kriegen.
Danke dafür.
aber es waren halt solche Kleinigkeiten, die dann auch irgendwo dann echt immer wieder einen Witz daraus gemacht haben. Also nicht Witz daraus gemacht haben, sondern ja, einfach das auch so ein bisschen versüßt haben immer wieder. Ne? Es gibt so vieles, auf das du achten musst bei dieser Arbeit. Von Lockerroom-Gesprächen, von Nacktheit vor der Kamera. Ich meine, es ist normal, wir laufen in der Kabine rum. Da hat man auch immer gemerkt, wir hören einfach dazu, so wenn man duschen war, so dann geht man auf seinen Platz und zieht sich da an. Das war halt immer wieder für uns auch so ein bisschen, okay.
genau ich, so auch in der
Ton. Ja, genau, oh, in dem Ton.
Okay.
Wie auch immer.
Führen wir das nicht weiter aus.
Nacktheit im Sport. Tobi, was hast du für Fragen noch an uns?
Ich denke, es ist noch ganz interessant zu erfahren, wie lange braucht ihr für eine Folge?
Oh, das ist leider so, also
kannst du pauschal nicht sagen.
Du eine Folge in der Woche raushauen, in der Theorie. Ja. Wenn es jetzt rein um die Arbeit geht. So, dann drehst du unter die Woche und am Wochenende schneidest du das Ding fertig. So, da jetzt aber letzte Saison auch, sage ich mal, eine Saison war, die für alle sehr unerwartet war, wo ich vielleicht auch nochmal drauf eingehen möchte, ist, ich habe auch öfters mal Kommentare gelesen, dass wir die Spiele ablenken würden und dass sie deshalb so schlecht spielen. Möchte ich ganz klarstellen, das kann gar nicht so sein, weil sie haben im November super gespielt, dann kam die Niederlagenserie und in der Niederlagenserie waren wir weniger dabei als davor. Also okay, wir haben auch ja irgendwann gesagt, so nach der 10. Niederlage, es lohnt sich jetzt einfach nicht zu filmen. Was willst du noch zeigen? So, wir warten auf den nächsten Sieg.
So. Vielleicht wollten die Leute das eigentlich damit ausdrücken, dass wir die abgelenkt haben, weil wir gar nicht dabei waren.
Ach, stimmt wahrscheinlich.
Ja, aber komischer Gedanke.
Ich habe mich gewundert, wo sind die Jungs? Wir können nicht spielen.
Keine Doku, kein Spiel. Nee,
aber um auf die Frage zurückzukommen.
Ich glaube, für die erste Folge haben wir tatsächlich relativ lange gebraucht, weil relativ lange unklar war, was ist jetzt Tag X, wo kommt das Ding jetzt raus? Und wir ja im Grunde von, ich weiß gar nicht, wann fing das Training an, oder sagen wir mal hier Köln Cup, ich glaube Juli oder sowas. Von da haben wir quasi die ganze Zeit Vorbereitung gedreht, Saison gedreht, und dann ist erstmal so, ja, was packst du jetzt überhaupt alles mit rein? Wie baust du die Story auf? Also für die Folge, da saßen wir tatsächlich sehr, sehr lange dran, einfach weil wir uns finden mussten, weil ne, ihr als Kölner Haie dann auch irgendwie ja gesagt habt, okay, das ist vielleicht jetzt nicht ganz so wichtig vom Thema her. Und so, dann die zweite Folge, da hatten wir eigentlich auch was ganz anderes geplant, aber dann kamen ja besagte Spiele dazwischen, und dann haben wir tatsächlich auch angefangen gehabt zu schneiden schon und hatten eigentlich schon die Hälfte der Folge stehen, und dann war so, nee, das können wir jetzt nicht machen. War auch unsere Sache so, wenn du jetzt so zwei Derby-Siege zeigst, vielleicht ist es jetzt vielleicht ein bisschen Schönrederei, dann irgendwie kommt das so rüber. Und dann haben wir gesagt, mit allen Beteiligten halt, okay, wir müssen jetzt eigentlich eine aktuelle Folge machen über diese Niederlagenserie, haben dann montags und dienstags gedreht, dienstags abends angefangen oder dienstags nachmittags angefangen zu schneiden bis 23:45, 12:30 nachts hier bei euch, am nächsten Tag morgens um 9 Uhr wieder hier aufgeschlagen bis nachts um 3, weil die Folge ja fertig werden musste, und haben die donnerstags, dann hatten wir Abnahme. Und Freitag war sie online. Also du kannst es wirklich nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis innerhalb von 5 Tagen so ein Ding komplett fertig machen. Sieht man, also ich sehe es so, weiß nicht, ich finde, wir beide persönlich, glaube ich, sagen, dass man das so ein bisschen auch sieht, weil es halt sehr, sehr schnell gehen muss und du nicht diese Vielseitigkeit hast vielleicht. Und diese Tiefgründigkeit, wie jetzt in der ersten Folge. Aber in der Regel sagen wir mal, dass wir an einer Folge irgendwie insgesamt einen Monat gearbeitet haben. So, ich glaube, das ist ein ganz guter Wert, wo wir jetzt sagen können, okay, so lange brauchen wir. Ist auch gut, in der Regel davon zu sprechen, wenn die erste Folge voll lang gedauert hat, die zweite Folge 5 Tage, und aber in der Regel brauchen wir einen Monat, ja.
Also die erste Saison, die wir jetzt diese Doku gedreht haben, war eine, in der wir viel ausprobieren mussten, in der wir viel, ja, einfach auch experimentieren mussten. Also wir wussten anfangs nicht, wo geht diese Doku hin, was uns klar war, wir wollten keine Spieltags-Doku. Ist irgendwo schon in die Richtung dann gegangen, weil wir gemerkt haben, du kannst nicht drauf verzichten. So, du musst das aktuelle Geschehen einfach mit einbinden, um halt die Geschichten zu erzählen. Dass es dann am Ende die letzten zwei Folgen doch sehr spieltagbasiert waren, das war einfach auch der Situation geschuldet. So, wir waren irgendwo dann nochmal so ein bisschen ratlos, wie können wir jetzt eine Folge noch bauen nach der 15. Niederlage, die irgendwo Sinn macht. So, dann kam dann Gott sei Dank nach der 17. Niederlage kam der Befreiungsstoß. Da kommt man da wieder mit Ansätzen. Wir haben dann auch viel Material ja noch von der Weihnachtstour, von Berlin, wo wir einfach auch mal dieses Auswärtsleben zeigen wollten. So, was passiert, wenn eine Mannschaft auswärts fährt? Welche logistischen Herausforderungen stehen da vor? Und da haben wir halt uns gedacht, gut, das kann man dann eigentlich ganz gut einbinden. Dass es natürlich nicht diese Tiefe hatte von einer ersten Folge, wo man Mike Stewart und Maller zu Hause zeigt, das ist verständlich. Aber ich finde, wir haben aus dem, was wir hatten und in der Situation, in der wir waren, das Beste gemacht. Und konnten dann auch mehr oder weniger am Ende eine runde Sache draus machen. Ne? Wie das jetzt in der Zukunft läuft, da will ich jetzt noch nichts zu sagen. Was man sagen kann, ist, dass geplant wird, ne? Dass dran gearbeitet wird. Wir uns dabei jetzt noch nicht auf irgendwas einschießen wollen, sondern sagen wir einfach mal, das Thema ist noch nicht ganz zu Ende.
Jetzt hat er sich selbst in eine Bredouille gebracht, wo er sich gar nicht hätte hinbringen müssen, wenn das er das einfach nicht gesagt hätte. Aber,
ja, selbst ins Knie geschossen.
Ja. Schauen wir mal, was da noch so passiert.
Ihr habt gesagt, so ein Projekt steht und fällt auch mit dem Trainer. Nun ist Uwe Krupp Trainer. Wie hat Uwe das aufgenommen, das Projekt?
Das wissen wir gar nicht.
Ehrlich gesagt, wissen wir es tatsächlich nicht so klipp und klar, wie wir es bei Mike wussten. Was aber einfach dem geschuldet ist, dass wir also Uwe kam ja bei dem Wolfsburg-Spiel morgens quasi ja erst hier hin und hat dann die Jungs kennengelernt. Und ich glaube, dann waren wir jetzt eher die Letzten, die in der Nahrungskette kamen für ihn.
Es waren ja nur 5 Spieltage, also genau, die Zeit war gar nicht mehr da.
Genau, so. Und dann war halt, ja, dann ist nach der Saison ist er ja dann auch irgendwann dann relativ schnell ja, zurück nach Prag dann ja, weil dann eben Corona kam und er dann eben noch schnell darüber ist. Und ja, und jetzt ist es aber geplant, dass wir halt irgendwann mit ihm auch mal sprechen. Wir haben ihn jetzt vorgestern oder so, als wir hier waren.
Gestern,
als wir hier waren, sind wir uns über den Weg gelaufen und er hat uns gegrüßt. Also haben wir vielleicht nicht ganz so viel falsch gemacht.
Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir sind gespannt, auf jeden Fall. Und
wie findest du die Doku denn? Jetzt aus deiner persönlichen Sicht.
Also, nee, ganz ehrlich, also ich finde, auch wie Johnny betont hat, ihr habt kein Kamerateam, ihr macht das zu zweit. Ja, ihr habt beide jeweils eine Kamera in der Hand, ihr seid Kameramann, Tonmeister, dann auch am Ende in der Postproduktion Cutter, auch Regisseur. Ich finde, noch nicht mal zu sagen, dafür, dass ihr nur zu zweit seid, ist es gut. Ich finde es generell, filmisch, schnitttechnisch finde ich es top. Im Großen und Ganzen wirklich Respekt, was ihr da auf die Beine gestellt habt und ein Premium-Produkt da rausgebracht habt.
Vielen Dank und sorry fürs Fishing for Compliments jetzt gerade.
Nein, also aber ganz ehrlich, es ist ein super Projekt. Also wir sind stolz darauf, dass wir das so haben durch euch und ja, wie gesagt, sind gespannt, was da noch folgen könnte.
Wir haben halt auch einen unfassbar guten Typen im Hintergrund, der uns die Bauchbinden bastelt, ne? Also,
ja. Was sind denn Bauchbinden für die Hörer?
Ja, diese Einblendung, wo dann unten immer der Spieltag drinsteht, die Namen drinstehen, die Orte drinstehen. Okay. Also da haben wir echt einen guten Mann im Boot, der das dann immer...
Also ihr habt dann doch noch Leute im Hintergrund.
Ja, nur für die Bauchbinden, der dann auf Knopfdruck, also du rufst den an und die Bauchbinde ist quasi schon fertig.
Krass.
Also brutaler Typ.
Den haben wir ich wahrscheinlich
nicht, wie der
Mal
heißt.
Podcast, oder?
Tobi.
Ah, Zöllner.
Tobi Zöllner. Ach, okay. Tobi Zöllner hieß der.
Wer nee, das also, wohl sein mag.
Ich denke, wir schließen das Ganze dann noch hier jetzt.
Ihr dürft den Podcast beschließen, wie jeder Gast. Wir dürfen
schließen.
Ihr habt das letzte Wort.
Wir haben das letzte Wort,
ja. Jeder Gast hat im Podcast
ein Schlusswort. Hättest du mir das vorher sagen können?
Da hätte ich mich vorbereitet. Nee, okay, das letzte Wort. Ja, vielleicht richten wir das an die Haie-Fans, die das Ganze hören werden, beziehungsweise auch die Doku sehen. Wir freuen uns immer über Feedback. Konstruktives Feedback. Ne? Nicht, die Doku ist scheiße oder geile. Nee, geile Doku könnt ihr sagen. Doch, das könnt ihr sagen.
Das reicht, da braucht dann auch nichts anderes dazu.
Aber gerne auch mal, wenn ihr Wünsche habt oder so, oder wenn ihr irgendwas seht, so was wir vielleicht nicht sehen. Ich meine, klar, wir planen das Ganze, aber so mal Ideen irgendwo hier und da zu platzieren, ist immer ganz gut. Also wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, könnt ihr die auch mal gerne irgendwie uns wissen lassen. Ich meine, man sieht sich ja eigentlich, ihr seht uns immer, wenn wir rumlaufen in der Arena.
Wir dürfen es auch ansprechen.
Ihr dürft es auch ansprechen, genau. Ihr müsst nicht schüchtern sein.
Im YouTube-Business würde man sagen, wie hat euch die erste Staffel gefallen? Schreibt es unten in die Kommentare, das ist hier ein bisschen schwierig. Ja, wie Johnny gesagt hat, Feedback hinterlassen, vielleicht auch Wünsche, ob ihr überhaupt wollt, dass es weitergeht, ob wie es weitergeht, ob was ihr sehen wollt, ob ihr was Bestimmtes sehen wollt. Und dann hoffen wir, dass wir uns alle ganz bald in einer hoffentlich normalen komplett Saison, vollen Lanxess Arena wiedersehen werden. Danke. War das ein gutes Schlusswort?
Sehr schön. Nein, ich kann nur noch sagen, vielen Dank, dass ihr da wart und für alle Hörer unter Haien zu sehen bei uns auf dem YouTube-Kanal Kölner Haie TV. Da gibt es die komplette erste Staffel. Und,
auf unterhaien.com.
Und auf unterhaien.com. Ja, das ist noch die eigene Webseite der Doku. Da gibt es auch ein paar Bildchen zu sehen und ein paar Hintergrundinfos zum Projekt. Und natürlich die ganze Doku. Unbedingt reinklicken. Ich danke euch vielmals nochmal, dass ihr da wart.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Und sind gespannt, was da noch folgt.
Danke
und,
dir, Tobi.
Wie die Jungs natürlich eben gesagt haben, wenn ihr Kritik, Anregungen, Ideen habt zu Doku oder auch natürlich zu unserem Podcast hier, dann schreibt uns gerne auf unsere E-Mail-Adresse podcast@haie.de und da freuen wir uns auf eure Nachrichten. Und in dem Sinne sage ich jetzt danke fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen hier wieder beim Haie-Podcast. Bis dahin, ciao.